Das lange Warten hat ein Ende und hier ist er, der Lebensraum-Podcast. Ein herzliches Willkommen zur ersten Episode meines neuen Formats. Und ich habe gleich einen interessanten Gast mitgebracht, das ist der Dominik Schober. Dominik ist ein Mixed Martial Artist, das heißt, er ist Kampfsportler der gemischten Kampfkünste, kurz MMA. Was MMA genau ist, warum das nicht nur verrückte Typen sind, die sich im Käfig prügeln, und wer die Mixed Martial Monkeys sind, das erfährt ihr heute bei mir. Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit der Rare Naked MMA, dem Instagram-Kanal der österreichischen und internationalen MMA-Szene. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, den ein oder anderen Like hinterlasst und dem viel auch folgt. Der macht da echt gute Arbeit, hat super Content und ja. Ich würde sagen, legen wir los und ich wünsche viel Spaß. Hallo Dominik, danke, dass du mal die Zeit für mich genommen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde heute versuchen, den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Kanals den MMA-Sport ein wenig näher zu bringen und vielleicht das eine oder andere Missverständnis aufzuräumen. Und ich glaube, dass du dafür der richtige Mann bist mit deinen Verbindungen auch zu den Mixed Martial Monkeys, über die wir dann später reden werden. Und ich würde sagen, beginnen wir mal damit, zu den Zuhörern und Zuhörern erklären, was MMA genau ist, woraus das besteht, wie sich das zusammensetzt. Und Los hören.
Sag ich einmal Hallo erstmals. Und ich sage danke für das, dass ich da beim ersten Podcast dabei sein darf und ja, legen wir los, immer her mit den Fragen.
Ja, wie schon eingangs erwähnt, woraus besteht MMA? Ich habe im Intro bzw. im Vorspann den Zuhörern und Zuhörern schon erklärt, dass das halt ein Kampfsport der gemischten Kampfkünste ist.
Ja.
Woraus besteht der? Wie setzt sich der zusammen?
Also grundsätzlich so, du hast halt also eher wie MMA, Mixed Martial Arts, eben gemischte Kampfsporten oder Künste halt, setzt sich das meiste eigentlich aus Boxen, Thai-Boxen, Kickboxen, Ringen und BJJ oder Grappling zusammen. Wobei halt viele Kämpfer auch dann Teile vom Taekwondo oder Judo einmixen halt in einem Spiel halt. Je nachdem, woher die Leute kommen. Grundsätzlich ist so, dass also anfangs der MMA-Zeit hat sich sehr viel über BJJ und Grappling getan, halt, weil in der UFC die ersten Kämpfe eben da mit Gracie zum Beispiel, weil der halt einfach die Leute submitted hat und da hat keiner gewusst, was da eigentlich wirklich passiert. Das war halt sehr lang die führende Sportart, sage ich jetzt einmal. Die letzten Jahre hat es sich ein bisschen geändert, es ist eigentlich mehr aufs Ringen gegangen, weil viel aus dem College Wrestling aus Amerika oder auch aus dem Osten halt im Russen, weil die halt im Ringen sehr stark sind und du einfach von der Athletik, von der Kraft her einfach das ganz was anderes rumkommt halt auch und du kannst halt dann entscheiden, auch bleibt der Kampf im Stehen oder am Boden, wenn du starker Ringer bist. Und es ist einfach, das Ringen an sich ist schon extrem harter Sport, weil eben sehr viel Athletik und sehr viel Kraft da ist, aber trotzdem auch viel Technik. Und ja, weil du eben genau die Mitte vom Standkampf zum Bodenkampf quasi kontrollierst und dann eben entscheiden kannst, wo es dann hingeht.
Ja, noch besser hätte ich das eigentlich gar nicht erklären können. Man kann vielleicht noch hinzufügen, für diejenigen, die nicht wissen, was Grappling bzw. BJJ ist, das ist der Bodenkampf an sich. Das BJJ ist das Brazilian Jiu-Jitsu.
Genau, ja.
Und das Grappling ist halt das daraus resultierende, ohne eben diesen
Kimono.
Und ja.
Ist eigentlich so, also die BJJ-Leute also die wirklichen BJJ-Kämpfer, sage ich jetzt einmal, die machen eigentlich weniger Grappling, aber für uns, es gibt schon einige MMA-Kämpfer, die was auch mit Gi und richtiges BJJ trainieren. Ich persönlich gar nicht eigentlich, also ich habe schon einmal eine Zeit lang auch gehabt, wo ich ja mit Gi, also mit Kimono trainiert habe und so, aber taugt mir erstens nicht so und ist jetzt, brauche ich jetzt auch nicht wirklich so. Also mir taugt Grappling einfach mehr und Ringen Grappling.
Super. Dann kommen wir gleich zu dir selbst. Du bist ja im Innviertel geboren.
Genau.
Bist du genau aus Ried? Oder?
Nein, ich bin in Schering am Inn geboren und bin dort aufgewachsen in Eckerding, also so ein kleines Kurdorf, sagen wir so. Und bin dann mit 7 Jahren nach Mermbach gekommen, also gleich angrenzend an Ried, und in Ried bin ich dann aufgewachsen, also Ried im Innkreis.
Okay, und ich habe gelesen, du hast eigentlich schon seit frühester Kindheit für das Boxen interessiert. Hat es mit Boxen begonnen bei dir? Wie ist das gelaufen?
Naja, es war so, ich war halt also ein sehr energiegeladenes Kind und habe mich relativ bald für Kampfsport und so interessiert auch. Habe mit Fußballspielen angefangen und so, habe mich aber mit wie so 10, 11 Jahren habe ich die Mama schon immer ein bisschen segiert, so wie Boxen, sowas in die Richtung machen, aber hat es nirgendwo gegeben, hätte es nur so Karate oder Judo gegeben oder sowas, hat mich aber nicht so interessiert, und zu der Zeit habe ich auch also noch Fußball gespielt und alles Mögliche. Und ja, ist dann weitergegangen, wie ich dann so 16, 17 geworden bin. Natürlich Moped gehabt, dann Auto in weiterer Folge, habe ich dann geschaut, wo ich halt ein bisschen hin kann. Dann bin ich so zu so einem Kickbox-Verein gekommen, das war in Gorschbach, das ist in der Mitte zwischen Wörs und Ried. Und dort war ich dann einmal in der Woche, das war so eine Turnhalle. Das ist aber, ist mir ein bisschen zu wenig gewesen auch. Dann habe ich relativ bald auch schon als Security gearbeitet in der Disco in Wörs eben. Und da habe ich dann wen kennengelernt, eben einen ehemaligen Freund, und der hat mich dann eben eingeladen nach Wien einmal zum Training. Dann bin ich nach Wien gefahren einmal zum ersten Training, da habe ich direkt gleich ein MMA-Training gemacht, und das war der Startschuss eigentlich. Nach dem ersten Training bin ich dann gleich dabei geblieben und habe mir gedacht, okay, das muss ich machen, das passt für mich.
Und wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du warst in welchem Alter war das, wie du nach Wien gegangen bist?
Das erste Mal das war so knapp um meinen 18. Geburtstag herum sowas, wo ich dann nach Wien gekommen bin, und es war für mich auch mehr oder weniger, bin ich auch ins kalte Wasser gekupft, weil ich habe auch in Wahrheit nur die Sachen gesehen von YouTube, Videos und was weiß ich halt, und durch das, dass ich halt generell ein sehr offener Mensch bin und mir jetzt nicht wirklich was für irgendwas schamme oder jetzt nicht irgendwo Berührungsängste habe oder was, bin ich halt gleich reingekupft in das Training und war gleich voll dabei. Es war sehr, eben zu der Zeit auch sehr bodenlastig noch damals, also viel Grappling halt und auch Ground and Pound, Schlagen am Boden und sowas. Und vom Training an sich ist jetzt nicht so, wie die Leute im Mulle glauben, da kommst du rein und dann wird wild gefetzt oder sonst irgendwas. Du hast meistens ein Aufwärmen, 15, 20 Minuten, dann machst du ein paar Techniken durch, dann hast du ein bisschen ein freies Training oder dann zum Abschluss noch ein bisschen Sparring halt, aber ein Grappling-Sparring ist ohne Schläge. Und es ist ja so, dass die Klassen oder die Trainer das ja so aufteilen in die Stunden von Anfänger bis Fortgeschritten. Also du kommst jetzt, wenn du kompletter Anfänger bist, das erste Mal in den Gym gehst, wirst du sicher nicht mit einem Profi trainieren. Beziehungsweise ist ja so, der Profi würde auch nicht mit dir trainieren, weil es einfach die Verletzungsgefahr zu groß ist, auch für die Profis dann oder für die Kämpfer, sage ich jetzt mal an sich.
Ja, genau, ich bin selbst auch immer überrascht, wenn ich da Leute frage, ob sie nicht da zum Training kommen wollen, weil da höre ich dann Sachen wie, na glaubst du, los mit der Hauen und da sind nur lauter Wahnsinnige dort. Also wir können eigentlich von jetzt einmal damit aufräumen, mit solchen Missverständnissen. Es ist echt überhaupt nicht so, wie die Leute das glauben. Ganz im Gegenteil, wie ich finde, weil es geht in erster Linie gar nicht darum, zu schlagen. Vor allem, wenn man in frühester Kindheit bzw. als junger Jugendlicher in so ein Gym kommt, da geht es am Anfang sowieso, also es kommt natürlich aufs Gym an, das ist ganz klar. Aber in erster Linie darum, nicht verletzt zu werden, nicht zu besiegt zu werden.
Genau, ja.
Und vielleicht den Gegner zu kontrollieren oder zur Aufgabe zu zwingen. Ja. Und der Rest kommt erst viel, viel später. Das ist eine Illusion, dass manche glauben, dass da Angst haben müssen. Ganz im Gegenteil, am Abend, wenn du da in die Gyms vorbeischaust, da sind so viele Mädels, da werden manche wahrscheinlich überrascht sein. Gell?
Ja, absolut. Und es ist ja so, natürlich beim Grappling oder beim Ringen oder so, da hast du ja keine, da schlagst du ja nicht. Also da wird ja nicht geschlagen. Es ist natürlich, also für mich persönlich ist es, meiner Meinung nach ist es grauslicher, wenn du jetzt gegen einen Ring, also wenn du jetzt ein Ringersparring machst und du wirklich einen starken Ringer hast und der dich dort 5 Minuten kontrolliert ist und du wirst aber nicht einmal geschlagen, ist 10-mal so schlimm, als wie wenn du beim Boxen ein paar auf den Kopf kriegst, weil das einfach von der Kraft, weil da einfach die Luft genommen wird und was der einfach der Druck, das Ganze, das ist einfach ganz anders Gefühl da. Da kannst du den anderen wirklich die Seele ausrauben, sage ich jetzt einmal. Aber grundsätzlich ist es so, dass man sowas überhaupt nicht fürchten braucht. Ganz im Gegenteil, weil eben, wie gesagt, die Trainer schauen da erstens immer, dass das Level passt. Und es kommt ja beim Boxen oder wenn du jetzt da Thai-Boxen, Kickboxen, es wird nie passieren, dass du wo in ein Gym kommst und da ist zum Beispiel jetzt Freitag, ist meistens Sparring in den meisten Gyms und du kommst als Anfänger dorthin und dann hast du auf einmal, ja, stell dich ein und du machst mit irgendwem Sparring. Das wird nie passieren, weil das lassen die Trainer oder die Besitzer gar nicht zu, beziehungsweise die Profis, bringt ja auch keinen was. Also die Leute, die was wirklich kämpfen und schon ein bisschen Erfahrung haben, wird das nie mehr machen, weil das macht einfach keinen Sinn und ja. Bringt einfach nichts.
Ja, und genauso das Publikum, was dort ist. Also, ich habe selten so entspanntes Publikum gesehen, generell in die Gyms, wenn man da zum Beispiel auf Fußballplätze geht oder keine Ahnung, in gewisse Lokale. Da muss man sich wirklich mehr Sorgen machen, wie wenn man zum Training geht, weil erstens ist das. Du gehst einfach in dieselbe Richtung, wenn du ins Gym gehst und jeder hat dasselbe Ziel und da sind so viele Kulturen, kommen da zusammen, da gibt es nie einen Stress.
Absolut, also es ist eigentlich, ich habe es also wirklich zu 99% nur so erlebt, sobald du ein Gym betrittst, das ist ja scheißegal, woher du kommst, was für Hautfarbe du hast, was für Religion du hast oder was für Einstellung du hast. Da steht, keine Ahnung, der Banker neben einem Sandler jetzt Black gesagt oder was weiß ich, also der. Es gibt es dort nicht. Also du gehst dort rein und da ist jeder gleich und jeder hat dasselbe Ziel und zwar, dass er sich weiterentwickelt, technisch oder fitnessmäßig, hobbymäßig, je nachdem, was die Leute halt vorhaben. Und deswegen, also das mit dem, dass man, also meiner Meinung nach braucht kein Mensch eine Berührungsangst haben, in ein MMA-Gym zu gehen oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil. Aber es hat auch jeder die Möglichkeit, dass er es anschaut. Also es bietet da wirklich jedes Gym an, dass man einfach hingeht und sich mal anschaut. Man muss ja nicht gleich Probetraining machen, man kann auch mal zuschauen und so und dann sieht man das ja.
Genau. Und da habe ich gleich ein gutes Beispiel, wo sich die Leute das sogar mal auf YouTube reinziehen können, wie es ablaufen könnte und was man da für Leute antrifft. Du weißt, von was ich rede, das sind die Mixed Martial Monkeys.
Ja, genau. Ja.
Wo du Mitglied davon bist. Wie lange gibt es die schon jetzt?
Boah, das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, 2 Jahre, glaube ich. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, Mixed Martial Monkeys ist ein YouTube-Vlog, was der Markus Haas, eben unser Ringertrainer, ins Leben gerufen hat. Und weil also der hauptberuflicher Werbefilme und sowas macht halt. Und er halt da auch das Grundziel war, den Sport ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und einfach der Gesellschaft zu zeigen, dass das alles andere ist als wie Wirtshausschlägerei oder wie ein paar verrückte Typen, die was einfach wütend und deppert aufeinander einhauen, sondern wir haben, also jeder von uns hat seinen eigenen Plan, also wir haben meistens einen. Also bei uns ist es halt so, am Vormittag haben wir immer die gewissen Stunden, dann am Abend hat immer jeder seinen eigenen Plan dann und es ist eigentlich das ganze Training immer durchstrukturiert, also es kommt darauf an, wenn du jetzt Off-Season hast, zum Beispiel keinen Kampf, dann ist das Training ein bisschen freier, dann machst du dann, tust du da mal was anderes oder so, dann probierst du mal ein bisschen andere Sportarten oder so, was auch immer halt. Und wenn dann die Kämpfe kommen oder Vorbereitung ist, dann wird dann meistens das Training auch auf denjenigen, der kämpft, da dann abgerichtet drauf und dann wird geschaut, wie ist der Gegner? Ist der Gegner ja Stand-Up-Kämpfer oder Bodenkämpfer? Wo habe ich Sachen zum Aufholen oder wie ist der Gameplan? Und das wird nachher dann mit dem Trainer oder mit den anderen, also mit den Trainingskollegen dann analysiert. dann wird der Plan gemacht für die 6, 7 oder 8 Wochen eben und dann geht es in die Vorbereitung und das ist eigentlich alles durchstrukturiert und also da ist, sind wir ganz weit entfernt von irgendeiner wilden Schlägerei oder irgendwas.
Ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal die erste Folge von den Mixed Martial Monkeys gesehen habe. Da tauchst du wirklich in eine eigene Welt ein, kann man fast schon sagen. Und ich habe es dir eh schon mal gesagt, wie werden ja Amerikaner wahrscheinlich jetzt eigene Actionfiguren von euch schon geben. Man kann schon fast von einem Hype sprechen, der über die Grenzen hinausgeht, weil da große deutsche Kanäle haben euch da schon abonniert und ihr seid da in aller Munde. Und ich kann wirklich empfehlen, schaut euch das an, ich werde euch das in die Shownotes verlinken. Wenn wer Fragen an mich hat, kann er mich gerne unter rolands.insta anschreiben, im gleichnamigen sozialen Netzwerk. Und bevor ich mit dem Monkeys jetzt aufhöre, möchte ich auf eine besondere Folge verweisen, weil ich weiß nicht, wie oft ich mir die angeschaut habe. Und zwar, das war die Hochzeit vom Taco, beziehungsweise der Heiratsantrag vom Taco.
Das war sensationell. Also das war eine geile Idee, ja.
Ich weiß nicht, wie oft ich mir das schon angeschaut habe. Eben mit der ganzen Familie eigentlich schon angeschaut.
Ich glaube, Folge 16 war das, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas um 16.
Darum sage ich ja, ihr seid da war wirklich Vorreiter. Ihr macht da wirklich eine großartige Arbeit, was das betrifft. Und man kann das nicht genug zu schätzen wissen, weil, wie du richtig vorher gesagt hast, es bringt so ein breites Publikum, das mal die Ansicht ein bisschen ändert auf den ganzen Sport. Und bei dem Ganzen gehen wir jetzt auch weiter. Wir werden jetzt ein bisschen der Karriere da auseinandernehmen. Dezent, im Schnelldurchlauf.
Alles klar.
Du hast ja gesagt, du bist nach Wien gekommen. Da warst du, glaube ich, im Iron Fist. Ist das wahr?
Genau, ja, dem Iron Fist angefangen. Eben. Und am Anfang war es so, ich bin immer mit dem Zug hin und her pendelt. Also bin am Montag in der Früh hergefahren mit dem Zug. Hab dann bis Donnerstag, Freitag trainiert, hab da jeden Tag eigentlich woanders geschlafen, immer bei irgendwelchen Freunden oder sowas und bin dann am Wochenende wieder heimgefahren, Arbeit nach Oberösterreich. Hab dann noch zweieinhalb Monate gleich meinen ersten Kampf gemacht und das gleich Profi auch, weil damals noch kein Amateur gegeben hat und nichts. Und ja, eben wie gesagt, dann gleich vorher in Flamme gewesen mit dem Sport eben. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht, dass ich hin und her pendelt bin. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt scheiß drauf. Und bin dann gleich direkt nach Wien gezogen, eben, weil es mir dann Zahnstein war, immer hin und her fahren. Und weil es halt einfach auch von den Möglichkeiten in Wien einfach ganz anders sind. Du hast so viele verschiedene Trainingspartner, so viele verschiedene Trainer eben. Und das Level einfach wirklich schon richtig hoch geworden ist
auch. Ja, und seither hat sich der Sport extrem weiterentwickelt. Ja. Du wirst es am besten wissen, wo am Anfang wirklich noch jeder gemacht hat, wie er geglaubt hat, beziehungsweise ein bisschen Erfahrung von Leuten gezogen hat, die da das, man kann ja auch nicht sagen, länger machen, weil so lang, also du bist ja schon wirklich ziemlich lang dabei. Und seither hat sich eben der Sport extrem entwickelt, kann man sagen, kann man eigentlich nicht wirklich mehr mit dem vergleichen, mit dem du da begonnen hast, gell?
Überhaupt nicht mehr. Weil da war es jetzt, wo ich angefangen habe, in Wahrheit, also natürlich war es auch nicht so, aber da hast du in Wahrheit nicht wirklich viel technisch oder nicht wirklich gut sein müssen jetzt. Da hat es gereicht, wenn du da super Kondition gehabt hast und einfach ein bisschen Ahnung gehabt hast und durchbeißen kannst. Black sagt jetzt, jetzt aktuell wirst du aufgefressen, also unmöglich. Also jetzt musst du wirklich gut sein und du musst das leben. Also das ist 24-7, weil sonst gehst du unter. Also der Sport wächst so schnell und die Leute, die wirklich nach oben kommen wollen, die trainieren in einer Lebenmasse. Also und also das, was erreichen halt. Und da jetzt ist die Zeit, dass man das auf einmal für die lockere Schulter nimmt oder dass man einfach einmal sagt, ja, heute gehen wir nicht ins Training oder irgendwas, die Zeiten sind vorbei. Also
ja, da genau. Da trennt sich mittlerweile die Spreu vom Weizen. Ne?
Absolut, ja.
Früher ist das als Amateur. Profi-Amateur, wenn man so will, hat gereicht, solange du halbwegs ein Power dahinter gehabt hast und mittlerweile.
Ich kenne selber einige Leute noch, also wo ich angefangen habe, die haben halt ein paar Sachen gut, also ein bisschen Talent gehabt für ein paar Sachen, waren aber Faule Hund zum Beispiel, sind weiß ich nicht, am Tag einmal trainieren gegangen oder in der Woche 4-5 Mal und das hat gereicht. Wenn du das jetzt machst, wie gesagt, also da wirst du aufgefressen, es geht sich einfach, das geht sich nicht mehr aus. Also das ist so schnell gewachsen die letzten 3, 4, 5 Jahre, auch bei uns nämlich, also in Mitteleuropa. Und also da ohne Struktur und du musst das leben. Also das ist jetzt nicht was, wo man sagt, keine Ahnung, ich probiere es einmal aus. Das geht nicht. Also das, entweder du lebst das und du bist der Sport oder lass bleiben. Also wenn du wirklich kämpfen willst, sage ich.
Du hast ja nach einigen Auftritten bei der Austrian Fight Challenge, dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, war es 2017, bei dem Event eigentlich, ECE hat das geheißen, glaube ich, in der Wiener Stadthalle.
ECB.
ECB.
Also jetzt ECE, also da ECB, jetzt ECE. Es war aber nicht mein erster Einsatz, mein erster internationaler Einsatz war in Moskau.
Ja.
Bei der OFS und das war 2016, glaube ich.
Ich glaube, das war noch knapp davor, ja. Was ich hinaus will, und da war ich total überrascht, wie man das dann im Nachhinein, eben auf YouTube sieht man die alle, die Kämpfe von dir. Wer da der Referee war, weißt du das, ne?
Aber ECB, ja, der Herb Dean,
ja. Ja, voll. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht wissen können, also der Herb Dean ist ein Referee der größten Veranstaltung Amerikas oder weltweit, der UFC, der ist von Anfang an da dabei. Das ist sowas wie der Pierluigi Collina im Fußball ist der Herb Dean vom Bekanntheitsgrad bei der UFC und der war eben in der Wiener Stadthalle. Also, und da sieht man,
Frank Mir war da als former Heavyweight-Champion von der UFC, ja, der war da.
Man sieht also, dass Veranstaltungen in Österreich sehr wohl möglich und gut besucht sind. So an dem liegt es ja sicher nicht. Das hat sicher andere Gründe. Und da komme ich dann weiter zu deinen wirklich großen Auslandseinsätzen nach Russland, wie du schon vorher erwähnt hast. Und da will ich gar nicht so aufs Kämpfen kommen, sondern eher auf deine Erlebnisse. Weil ich kann mir vorstellen, in Indien, da herrschen andere Gesetze, oder?
Ja, also das war für mich ein brutaler Kulturschock. Also am 23. oder 25. November 2019 habe ich eben, also habe einen Brave-Vertrag gekriegt. Über 3 Kämpfe und mein erster Kampf war in Indien, in Hyderabad, um genau zu sein. Und da, ja, wir sind dort angekommen am Flughafen dort. Also von der Organisation selbst, von Brave, also ist eine wirklich unglaublich gute Organisation und kümmert sich um die Kämpfer super, das Medizinische, also wirklich alles drumherum passt dort. Aber eben wie gesagt, wir sind dort angekommen in Indien am Flughafen, abgeholt waren mit einem Shuttle, also mit einem Bus wieder ins Hotel gefahren waren und alleine der Weg zum Hotel schon war ein bisschen Schock für mich, weil dort sowas wie Verkehrsrecht oder sowas gibt es dort einfach nicht. Da wird nämlich auch nicht blinkt, da wird einmal gehupt und dann wird einfach abbogen und da fährt das Moped mit. Da hast 4-5-spurige Autobahnen und dazwischen fetzen die Mobiles durch und was weiß ich, irgendwelche geschossenen Autos und keine Ahnung. Dann fährt der andere dann an, eine irgendwie, da bleibt keiner stehen, ist völlig wurscht, wird einfach einmal voll gehupt und dann
fahren die Leute. Der hupt, ne?
Ich
habe mal so, ich weiß nicht, war das irgendwo so RTL-exklusiv oder so, aber ich mal einen Bericht gesehen, wie die Führerscheinprüfung dort hat. Der Reporter hat einen Führerschein dort gemacht, hat der Beifahrer hat mitfahren müssen sowieso, weil der hat keinen Blinker gehabt, der hat die Hand beim Fenster
ausgehalten. Ja, voll, ja, das ist voll arg dort,
ja. Ich hoffe, du hast keine Kur über den Haufen geführt dort, oder?
Nein, weil da kriegst du, glaube ich,
da wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr da sitzen, ja, oder?
Da auf die Kie, auf die Stängel.
Und die Veranstaltung, ich war überrascht, das war ziemlich, ist das ein neues Stadion gewesen oder war das ziemlich neu oder ist das einfach nur so rausgestochen, weil das andere dort so alt ausgeschaut hat?
Nein, ich glaube, dass das Stadion schon ein bisschen neuer war, aber also Indien an sich, also für uns, für mich war es auch unvorstellbar, also ich hätte es mir nicht gedacht, aber es ist einfach grauslich und dreckig. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber es ist halt einfach so dort. Das war in der Arena, das war das mit Abstand das Allerärgste, weil ich habe ein Klo gesucht und bin dann irgendwann, hab dann irgendwann vom Brave gefunden und gesagt, hey, entschuldige, wo ist da ein WC oder irgendwas? Und er sagt, ja, da hinten rechts. Ah. Und ich gehe dort hinten und je näher ich zum Klo komme, denke ich mir schon, bist du deppert? Dann gehe ich ins Klo rein. Ich meine, ich habe schon so Piss, so Ass und so gehabt, aber da war ein Raum und da ist einfach am Boden gemacht worden. Und ich, also das war, das war so reidig. Also da habe ich mir echt gedacht, bist du narrisch.
Ja, es ist ja generell, man muss sich das ja mal vorstellen, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt dort hinfliege, weil ich Urlaub mache, oder ob ich dort hinfliege, weil ich da engagiert worden bin und dann Kampf. Das geht ja alles so schnell, du hast komplett andere, kann man sich da überhaupt noch aufs Kämpfen dann konzentrieren? Wie war das bei dir?
Ja, nein, schon, auf jeden Fall. Nein. Also grundsätzlich, ich meine, jeder Kämpfertyp ist da immer anders. Es gibt sicher einige, die was da ein bisschen ein Problem haben damit, auch wenn's dann einmal in einem anderen Land sind oder irgendwas. Mir persönlich taugt das immer recht, weil du da andere Sachen siehst, jetzt egal ob positiv oder negativ. Und ich muss auch sagen, es war zwar ein paar Sachen wirklich erschreckend und weil es halt einfach eine völlig andere Kultur ist und die einfach komplett für uns, also für Mitteleuropäer, ist es unvorstellbar so zu leben. Also für mich war das unmöglich. Also es geht nicht, weil einfach alles, also im Vergleich jetzt zu uns, das ist einfach dreckig dort. Ich meine, für die passt das ja, das ist ja kein Ding, nicht, weißt du, das ist ja jeder, wie wir es haben, aber so hat es mich schon ein bisschen, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt jetzt so, aber weißt du, weil du weißt, für was du dort hinfliegst und es ist eigentlich in Wahrheit egal, was links, rechts oder vor dir passiert, du hast eigentlich nur deinen Kampf im Kopf so gesehen, also das geht schon.
Also das da so kannst schlimm. Du abschalten, ja, und dann so einmal im Tunnel bist, dann... Ja, ja. Könntest eigentlich überall sein, ne?
Ja, also das ist jetzt nicht so das
Problem. Ich würd gerne nochmal auf den Einsatz in Russland zurückkommen, den du da angesprochen hast, weil da ist ja, glaube ich, auch nicht alles so gelaufen, wie du das vorgestellt hast. Na, mit dem Gegner und so.
Da war keine Ahnung wie oder was ich hätte eigentlich grundsätzlich gegen den Mirav Piraev kämpfen sollen. Dann, wir sind eben hingefahren nach Moskau, so von der Veranstaltung her, also vom organisatorischen her hat er eigentlich fast, also war alles okay, bis zum Kampftag dann. Am Tag davor bei der Abwag hat es geheißen, mein Gegner kommt nicht. Aber sollte irgendwas sein, hätten sie einen Ersatzgegner, haben sie dann gemeint oder irgendwie so, oder er kommt vielleicht noch. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, ist ein bisschen komisch, weil was heißt das? Er kommt nicht, ich meine, der muss doch wissen, ob er kommt oder nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann Gewicht gemacht, eben Abwag hin und her. Dann war Kampftag. Und wir waren halt in der Umkleide, haben sie aufgewärmt und sowas. Und wir haben bis dato immer noch nicht ganz gewusst, was jetzt los ist mit meinem Gegner, hin und her. Und dann haben sie gesagt, ja, nein, ich habe einen Ersatzgegner. Und dann wollten sie uns die Videos noch zeigen oder was weiß ich. Dann haben wir kurz mit dem Philipp, mit dem Schranz dort. Dann haben wir kurz überlegt, halt, wie war's. Aber dann haben wir beide gesagt, nein, ich brauche mir jetzt keine Videos oder irgendwas anschauen, es passt schon, machen wir sind da zum Kämpfen und ja, ist halt jetzt so. So. Aber es ist halt schon ein bisschen so, komm, friss oder stirb. Also das war ein bisschen, mir ist ein bisschen komisch vorgekommen, das Ganze, es war nämlich auch dann der Kampfverlauf.
Die Videos heißt vielleicht doch besser schauen sollen.
Nein, nicht wegen dem. Es war ja so, dass er war immer irgendwie einen Schritt vor mir und mir ist einfach vorgekommen, als wie wenn er mich auswendig kennt. Und darum ist mir das Ganze im Nachhinein dann komisch vorgekommen, weil ja.
Das war ja nicht unbedingt ein Unerfahrener, gell?
Nein, der war dreifacher Sambo Junioren Champion und was weiß ich was, keine Ahnung. War in der Situation dann wurscht, bin ich dort hingeflogen zum Kämpfen und ja, und das habe ich dann auch gemacht. Habe zwar den Kampf verloren, aber war für mich jetzt so, war eine gute Erfahrung und ja, ist so wie es ist.
Genau, Spaß hat es alle mal gemacht, oder?
Das auf jeden Fall, ja.
Und jetzt bist du ja bei der Brave, der engagiert noch immer, beziehungsweise ich glaube, der Vertrag läuft jetzt aus.
Ich habe meinen letzten Kampf jetzt gehabt am März, ja.
Und zuletzt warst du eben in Bahrain.
Genau.
Und da würde mich dann besonders interessieren, wie war das dort? Das muss ja unglaublich sein, da musst du ja hofiert werden normalerweise. Ja, wie kann man sich das vorstellen als Laie?
Es ist in Wahrheit, dort ist es so wie bei uns zum Beispiel Fußball. Also wir sind da, also du kommst dann an den Flughafen so, dann wirst du gleich mal empfangen von 15 Leuten von Brave, die wirst du dann den Plan geben für den nächsten Tag halt. Dann wirst du halt abgeholt, wirst zum Hotel gebracht. Die Hotels sind meistens irgendwelche 4- oder 5-Sterne-Hotels, also da lassen sie sich nicht lumpen. Es wird da, egal was du brauchst, ob du jetzt, keine Ahnung, wenn du eine Kokosnuss haben willst oder einen Kaugummi haben willst oder was weiß ich, irgendwas, du kannst 24/7 dort immer wenn anrufen oder immer sagen, die besorgen dir alles, was du haben willst, dass du dich wirklich auf den Kampf konzentrieren kannst und wirklich als extrem freundliche Leute dort, also zuvorkommen, alles drum und dran. Und auch so die Leute, also die, wenn du dort rausgehst oder ein bisschen spazieren in einer Mall rein oder irgendwas oder so, generell sogar am Flughafen, die Leute, also sehen, wenn sie sehen, du bist Kämpfer oder sowas, kommen sie gleich, ah, man, voll cool, wollen Fotos machen hin und her. Dort wirst du richtig, dort wird das wertgeschätzt einfach, wenn du Kämpfer bist, sage ich jetzt einmal so. Und ja. Die Leute taugt das extrem. Und
ja, vielleicht ist es bei uns auch mal so.
Hoffentlich, ja. Wäre schön, weil es ist...
Wie siehst du die Zukunft überhaupt von MMA generell in Europa? Weil, wie wir ja wissen, Osteuropa ist ja das sowieso, da bist du sowieso der Hero, wenn du da in den Sport ausübst. Ja. Polen, Russland, die Gegend, spreche ich damit an. Aber jetzt Mitteleuropa hergenommen, wie siehst du da die Entwicklung, speziell in Österreich bzw. in Deutschland?
Du, ich glaube schon, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei uns auch so werden wird. Es geht eh, also meiner Meinung nach geht auch richtig was vorwärts, also auch von der Akzeptanz her und so. Und früher war halt immer der Boxsport so ein bisschen die Nummer eins von den Combat-Sportarten. Jetzt MMA hat meiner Meinung nach Boxen schon komplett abgelöst. Und weil du eben auch Stories hast, also du hast beim MMA, die Kämpfer kommen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten halt auch und die verschiedensten Kulturen, es ist einfach so breit gefächert und du hast dann einfach wirklich Geschichten von den einzelnen Leuten, wer wie wo irgendwo dazu gekommen ist und es ist einfach auch interessant, es ist einfach... Das Ding ist, in Deutschland machen sie super Arbeit mit Fighting Day und sowas. Bei uns in Österreich fehlt einfach nur ein bisschen der Zugang zu einem Fernsehen oder zu einer Zeitung. Weil wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, der Alexander Rakic ist Nummer 2 auf der Welt in der UFC, in der größten Liga, was es gibt. Es ist vergleichbar mit einem Dominic Thiem oder mit einem Alaba. Der ist auf demselben Level, verstehst du?
Ja.
Kriegt einen Zeitungsbericht mit fünf Sätzen, weißt du, was ich meine? Also das ist geisteskrank, entschuldige, aber das ist die Arbeit, was der aufwendet da zum Beispiel und du kriegst nichts. Und in Serbien zum Beispiel, wo er jetzt den letzten Kampf gehabt hat, in Serbien, also er ist ursprünglich Serbe, dort hat er die beste Sendezeit gehabt, das berichtet worden über ihn, war in jeder Zeitung, alles drum und dran und dort wird das auch wertgeschätzt, so geht es wieder ein bisschen Richtung Osten, aber dann. Aber bei uns ist einfach Stillschweigen. Es ist nicht so, dass man es nicht haben will. Es wird einfach stillgeschwiegen. Es kommt einfach wenig und bis nichts.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig so weitergehen wird. Irgendwann müssen sie darüber berichten,
ja,
weil absolut. Das so überhand nimmt. Und wenn man sich das vor Augen hört, gell, die UFC ist eine Organisation, die Pay-Per-Views verkauft in Millionen, wenn nicht Milliarden Summen da generiert. Mittlerweile sind die an die Börse gegangen und das ist ein Sport, den kann man einfach nicht übergehen. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das aus Deutschland rüberschwappt.
Ja.
Wie du vorher richtig gesagt hast, die machen echt eine super Arbeit. Zuletzt war die Veranstaltung, die NFC.
Ich glaube, das ist das erste so geführte Turnier in Europa, jetzt, was die Deutschen gemacht haben, oder?
Ja, also die haben so das eigentlich so in dem Stil gemacht.
Wie PFL, oder?
Genau, also die haben ein Liga-Format da gegründet, wo auch ordentlich was ausgeschüttet wird und haben die Zeit von Corona super genutzt.
Voll, ja.
Also die haben sich das von der UFC eigentlich abgeschaut, dass da die UFC hat ein eigenes Headquarter aber auch andere Organisationen, die sind in Hotels gegangen, haben Verträge mit Hotels gemacht.
Cool, das ist wirklich cool.
Sind in die Konferenzräume gegangen, haben dort den Cage aufgestellt. Und was das Coole ist, dass die Fighter da direkt aus dem Zimmer kommen. Das ist ja ein Luxus.
Echt, das war
ja,
ich
ja,
das ist geil.
Ja, genau. Eben bei der ECE heißt das auch.
Das habe ich mitgekriegt, ja. Der Michel, der Riesch, im Kämpf da, der hat auch gesagt, die sind direkt aus dem Zimmer runter ins Hotel und dann ist es losgegangen quasi.
Ja, muss super sein, ja.
Nein, es ist also, es war ja letztes Jahr, also 2020, im ersten Lockdown, ich glaube, wo der Lockdown war, ich glaube 4 Wochen später hat es die erste Veranstaltung gegeben von UFC oder 5 Wochen später, wo ja, alle anderen Sportarten hinten nachgehängt sind, hat das zack, zack gegangen und war schon die erste Veranstaltung.
Ja, die haben sogar geschafft, das unterhalten, obwohl gar keine Kämpfe waren, weil so viel kleine Gerüchte immer wieder nachgeschossen sind und wir sind schon auf Nägeln gesessen, wie das Kassen hat mit Fight Island, wie wird das weiß ich was alles drum oder drum. Und einer der wenigen Sportarten, kann man eigentlich sagen, weltweit, die da weitergemacht haben, beziehungsweise nur kurz Pause gemacht haben.
Ja.
Und die haben sicher einen großen Nutzen aus dem Ganzen, sagen, gell?
Auf jeden Fall, ja. Und ich muss auch sagen, also für mich, ich habe ja im November 2020 gekämpft in Bahrain, ohne Zuschauer. War eine Erfahrung, aber nein, ist nicht meins. Also auf jeden Fall mit Zuschauer.
Ja.
100% mit Zuschauer.
Du brauchst das gar
nicht. Ja, nein, es war einfach so, die ersten paar Sekunden, du denkst da, okay, da, ich höre nicht, also weißt du, wenn du das gewohnt bist, du gehst rein, so wow, und es ist scheißegal, ob die Leute gegen dich oder für dich sind, das ist völlig wurscht, aber die Emotion einfach und die Stimmung einfach, es ist einfach, das gibt nochmal einen extra Ansporn auf einen Kämpfer und man hat es jetzt auch voll gesehen, finde ich, in der UFC, die haben jetzt dann vor ein paar Wochen das erste Event wieder gehabt mit Zuschauern, mit 15.000 Zuschauern in Florida und die Kämpfe selbst waren gleich, also meiner Meinung nach, um einiges attraktiver, weil einfach vor Publikum ist es einfach anders, es ist einfach besser, du hast einfach mehr Emotion drinnen und da ist einfach geiler.
Dominik, bevor ich dich wieder zum Training schicke, hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar hast du dir Gedanken gemacht, was nach deiner Karriere weitergeht? Wirst du da dem Sport erhalten bleiben oder wie sind die Pläne?
Auf jeden Fall. Nein. Also, wenn du da mal gefangen bist im MMA und die Liebe dazu entwickelt hast, da kommst du dann immer weg. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt noch nicht so große Gedanken drüber gemacht, wie was. Aber natürlich denkt man drüber nach und so, aber jetzt ist trotzdem nur mein Fokus auf mich selber, auf Kämpfen. Aber ich werde auf jeden Fall also rund um MMA, also im Sport, 100%ig erhalten bleiben als Trainer oder als, keine Ahnung, Kämpfer, Manager oder was auch immer. Also würde man zum Beispiel sagen, als Manager sowas, weil ich viel Erfahrung gesammelt habe, weil ich weiß, wie es nicht geht, weil ich gesehen habe, wie es gehen soll und ja, das zum Beispiel war was man taugt da oder als Trainer, dann muss man mal schauen jetzt. Also jetzt geht es noch um mich selber und dann werden wir den, also natürlich Gedanken schon machen halt, aber jetzt aktuell steht es noch nicht so an.
Dominik, danke, dass du für mich Zeit genommen hast, war echt lässig und aufschlussreich. Vielleicht haben wir das ein oder andere Vorteil damit jetzt endlich vom Tisch und hoffen, dass viele Österreicher sie zumindest einmal das Ganze anschauen. Es muss ja nicht immer Turnierkämpfer sein, es ist ja fitnessmäßig da einiges.
Absolut, ja. Also nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist alleine der Fitnessaspekt ist also meiner Meinung nach das beste Training und es ist einfach, ich weiß nicht, jeder kann in der Fitnessstudie gerne ein bisschen Gewicht herumschupfen, aber es macht einfach nicht so viel Spaß. Es macht nämlich auch richtig Spaß, wenn du da drinnen gehst. Es ist anstrengend, aber die Leute sind meistens alle cool und gut aufgelegt da. Und es ist auch lustig, wenn du dann mit den Leuten trainierst. Und es ist eigentlich in jedem Gym so, dass sie mit der Zeit auch so gewisse, immer so ein bisschen was Familiäres entwickelt. Du lernst gleiche Leute kennen, das, das. Du wirst einfach auch ein bisschen weltoffener. Und du siehst einfach gewisse Sachen nicht mehr so eng. Und meiner Meinung nach sollte jeder mal MMA machen oder jeder mal Kampfsport trainieren einfach, weil du wirst die Welt dann ein bisschen anders sehen und du gehst ein bisschen leichter durchs Leben.
Und man sieht immer ein lachendes Gesicht, wenn man rauskommt, ist mir aufgefallen.
So ist es, ja.
Entweder weil es erledigt sind oder weil es einfach Endorphine ausgeschüttet weil haben.
Selbst wenn du so fertig bist, dass du nicht mehr gehen kannst, freust du ja trotzdem, weil du fertig bist.
Genau, so ist es. Dominik, danke.
Hey, ich sag danke.
Und wir hoffen, wir sehen dich bald wieder.
Auf jeden Fall.
Siegreich.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Baba. Das war sie also, die Episode 1. Mein Dank geht an Dominik Schober und der Rare Naked MMA. Dieser Podcast wird mit Kapiteln erstellt. Ebenso könnt ihr auf euer Display Bilder und Links bekommen. Dafür braucht ihr allerdings die richtige Podcast-App. Wer sich dafür interessiert, kann mich gerne unter rolands.insta kontaktieren. Ansonsten folgt den Kanälen, wie im Podcast beschrieben. Und ich würde mich wieder freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode einschaltet, wenn es wieder heißt Lebensraum Podcast.